Herzlich willkommen zu unserem Podcast Facetten des Islams. Hier hört ihr Beiträge zum Thema Islam, die im Rahmen unserer Vortragsreihe im Projekt Wir hier mitgeschnitten wurden. Unterschiedliche Referentinnen und Referenten teilten ihr Wissen und ihre Erfahrung mit dem Publikum. Wichtig war uns, dass jede und jeder dazukommen und Fragen stellen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, findet ganz einfach Infos zum Projekt auf unserer Website www.la-red.eu. Wir bitten euch nun, an manchen Stellen schlechten Ton zu entschuldigen und kommen zu unserem letzten Vortrag 2019. Hierin spricht Sozial- und Kulturanthropologin und Empowerment-Trainerin Sabura Nakshband zum Thema Perspektiven auf Islam und Feminismus. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Erstmal vielen Dank für die Einladung und auch eben die kurze Vorstellung. Ich weiß nicht, ob mich jeder so hören kann oder ob ich irgendwie ins Mikro sprechen soll. Also wenn ich lauter sprechen soll, dann sagt es mir gerne, ich bin bekannt dafür, dass ich nuschle. Deswegen einfach schweigen. Wie gesagt, habe ich mich sehr über die Einladung gefreut, weil ich, ich bin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung seit Anfang des Jahres tätig und habe dort sozusagen durch meine Empowerment-Arbeit mit Projekten, die zur Intersektionalität und Mehrfachdiskriminierung arbeiten, zu tun, aber fokussiere mich jetzt im Moment, dadurch, dass ich lange Jahre in Migrantinnen- und Selbstorganisationen gearbeitet habe, auf eine Forschung zu sozialen Dienstleistungen von säkularen Migrantenorganisationen. Das heißt, für muslimische Organisationen, da gibt es sozusagen schon viel Aufmerksamkeit, aber wir gucken uns säkulare Migrantenorganisationen an. Und in dem Zusammenhang habe ich eben auch viele Gespräche geführt und merke immer wieder, wie wichtig das ist, zu antimuslimischem Rassismus, Muslimfeindlichkeit und so weiter innerhalb migrantischer Communities auch mehr zu sprechen, da mehr Brücken zu bauen und irgendwie auf die Thematiken der anderen Gruppen sozusagen auch aufmerksam zu machen, weil der dominante Diskurs in der Gesellschaft, der immer mehr nach rechts rückt oder rechtspopulistischer wird, sozusagen auch diese Communities mitzieht und alle wollen sich dann irgendwie da positionieren und irgendwie auch ein Stück vom Kuchen abhaben und das funktioniert halt manchmal, indem man sich dann auch anbiedert. Und um dieser Tendenz entgegenzuwirken, ist es, glaube ich, wichtig, dass migrantische Communities auch mehr in den Dialog miteinander kommen. Ich bin schon sehr überrascht, dass es so voll ist heute und bin gespannt auf die Diskussion. Also ich bin auch eher sozusagen, ich gehe das Thema eher aus so einer aktivistischen Perspektive an und versuche ein bisschen mehr aus der Theorie mehr in die Praxis zu kommen auch und war immer mehr in der Praxis und habe eben zusammen mit Lana Siri dieses Buchprojekt gemacht, Einführung in islamische Feminismen, wo wir eben auch viele muslimische junge Feministinnen interviewt haben. Zu dem Buch und so weiter komme ich später noch. Und sie ist sozusagen so die Gelehrte, was die Theorie angeht, und ich bin sozusagen eher die Praxisseite. Abdeckt. Deswegen freue ich mich, wenn wir in Diskussionen kommen miteinander und eben auch sozusagen über die Realität von muslimischen jungen Frauen. Ich bin eine davon, so, ne? Also es gibt da viele verschiedene Realitäten, dass wir darüber in Austausch kommen. Genau. Das ist mal so. Das ist so ein bisschen zum Ablauf einfach. Ich werde mich auch nicht ganz dran halten, aber so Ansätze zu verschiedene islamische Feministinnen, Theologinnen, Wissenschaftlerinnen vorstellen und deren Ansätze zum islamischen Feminismus. Dann kurz auf islamischen Feminismus in Deutschland eingehen und dann eben zu diesen eher praktischen, lebensweltlichen oder echten Leben von jungen Musliminnen in Deutschland eingehen und so ein bisschen von deren Perspektiven sprechen, um dann vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen, wie muslimisch-feministischer oder islamisch-feministischer Aktivismus auch mit globalen Bewegungen unter muslimischen Feministinnen zusammenhängt und wo noch woanders Allianzen und Mitgliedschaften dazu gibt. So. Ich habe gedacht, es ist ja immer ein bisschen spannender, wenn man weiß, wie die Person überhaupt zu dem Thema gekommen ist, anstatt jetzt irgendwie nur über die Theorie einzusteigen. Deswegen habe ich ein paar Naja, ich wollte euch nicht mit so vielen Kindheitsfotos belästigen. Ich dachte, okay, ich konzentriere mich eher so auf die Jugendjahre sozusagen, wo ich noch schick und schlank war. Genau, sieht man aber nicht. genau, also ich bin selbst sozusagen in München geboren, groß geworden. Meistens in München, in Bayern zumindest. Passt ja auch gut zum Prenzlberg. Und genau, und bin halt, also meine Eltern sind beide aus Indien, Arbeitsmigrantinnen, sind auch von verschiedenen Religionen. Also meine Mutter ist Muslimin und aus Südindien und mein Vater ist Sikh, die mit den Turbans. Das hatte ich letztens auch in einer Diskussion dazu, wo jemand gesagt hat, ja, wer sind denn diese Leute, die sich so schick anziehen, aber dann so wie Sheikhs und Turban anhaben und so. So ja, das sind wir. Genau, also ich komme selber sozusagen aus einer, ich würde eher sagen Minderheit innerhalb der muslimischen Communities in Deutschland. Ich bin in einer sehr arabisch geprägten Community dann groß geworden, also es war auch relativ international. Es gab auch Leute aus Indonesien, aus verschiedenen afrikanischen Kontexten und so, aber es war hauptsächlich arabisch geprägt und in der Schule natürlich auch gab es einige Türkinnen, Kurdinnen und so. Und warum ich das sage, ist, dass ich eben auch von zu Hause aus schon diese Minderheitenperspektive immer irgendwie mitbekommen habe, weil meine beiden Eltern sozusagen zu verfolgten Minderheiten in Indien gehören. Also Sikhs wurden in den 80ern verfolgt, Muslime und Musliminnen werden aktuell sehr stark unterdrückt oder beziehungsweise richtet sich der nationale Zorn sozusagen auch so langsam gegen die. Und ich glaube, diese Perspektive, wenn ich jetzt so die letzten Jahre, auf die letzten Jahre und meinen eigenen Aktivismus zurückschaue, bestärkt ganz stark auch so dieses, was bedeutet das eigentlich, wenn man wenn man sozusagen immer in der Minderheit ist, egal in welcher Community man sich bewegt, egal ob man jetzt eine queere Person ist unter muslimischen Feministinnen, die hauptsächlich hetero sind oder leben, ob man jetzt innerhalb der migrantischen Communities auch aus kleineren Communities kommt, die überhaupt nicht repräsentiert sind in dem deutschen Mainstream oder in den ganzen Erzählungen zu Einwanderung. Also kaum einer kennt irgendwie deutsch-asiatisch, also könnte sich vorstellen, dass es zum Beispiel Deutsch-Asiatinnen gibt. Ich werde am Flughafen immer permanent auf Englisch angesprochen und so. Also diese ständige Veränderung ist sozusagen auf vielen verschiedenen Ebenen Teil dieses Großwerdens mit verschiedenen Identitäten, aber auch eben verschiedenen Diskriminierungserfahrungen. Genau, das Bild links oben ist einfach nur, um zu weisen, dass ich in Deutschland groß geworden bin. Und der Rest ist auch hauptsächlich Bayern und Österreich. Genau, ich hatte das Privileg in Bayern oder Österreich, also halt in der Nähe von den Bergen groß zu werden und hatte das Glück, was viele innerstädtische Kinder, Kids vor allem aus eher weniger privilegierten Schichten oder Klassen nicht haben, dass ich auch mal in die Berge zum Snowboarden mitgenommen wurde oder zum Wandern und habe mich halt sehr stark in so muslimischen Jugendorganisationen und Kontexten bewegt, wo wir muslimische Frauengruppen hatten, wo wir uns untereinander gegenseitig ausgetauscht haben. Das war so eine Gruppe in unserer Moschee in München. Genau, wo ich sozusagen auch zum ersten Mal, also solche Frauenräume werden ja sozusagen immer sehr als sehr segregierte, befremdende Räume wahrgenommen. Also für mich war das als Jugendliche eigentlich ein Raum, wo ich mich entfalten konnte, wo wir alle zusammen in die Diskussion gekommen sind, wo wir sehr ähnliche Geschichten auch geteilt haben, also wo unsere Eltern herkommen und konnten uns austauschen über Sexualität, über unsere Religiosität, wie wir die Religion leben wollen, wie wir als Muslime uns zur deutschen Gesellschaft verhalten und haben uns sehr früh schon als deutsche Muslime oder österreichische Muslime verstanden. Also für mich waren diese Räume sozusagen sehr empowernde Räume und das ist auch mit ein Grund, glaube ich, warum ich Islam und Feminismus immer zusammen gesehen habe und gedacht habe, das waren die Orte, an denen ich zum ersten Mal irgendwie einen Vortrag gehalten habe von einer größeren Gruppe, der Ort, an dem ich wahrgenommen wurde, der Ort, an dem ich auch die Rolle von den Brüdern oder den muslimischen Männern auch herausfordern konnte. Ah, jetzt. Dankeschön. Genau, ja, dann habe ich noch ein Foto mitgebracht von mir und meiner besten Freundin, die ich damals ein bisschen verknallt war, aber es nicht gecheckt habe. Und genau, das einfach so als Hintergrund oder Einstieg, um so ein bisschen zu verstehen, wie ich überhaupt zu diesen zwei Themen komme, die, ich habe es jetzt auch explizit nicht irgendwie Einführung in islamische Feminismen genannt, sondern Perspektiven auf Islam und Feminismus, weil die eben sehr vielfältig sind, gerade in der Einwanderungsgesellschaft und man da manchmal gar nicht mit so einem ideologischen Bild rangehen kann, sondern einfach über Geschichten besser versteht, warum bestimmte Themen für Menschen oder Frauen oder Queers eben wichtig sein können. Genau, wie es in der Einführung schon hieß, also ich habe eben dann Arabistik, Politikwissenschaften und Anthropologie in verschiedenen Kontexten studiert, hauptsächlich in England, in Ägypten, habe eine Zeit lang in Indien gelebt, bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und als ich wieder in Deutschland war, habe ich schnell gemerkt, dass Rassismus und Mehrfachdiskriminierung ein großer Teil unserer alltäglichen Erfahrungen ist, was ich glaube ich, als ich aufgewachsen bin, nicht so ganz konzeptualisiert habe oder halt irgendwie nachvollziehen konnte oder verstanden habe, weil man ja auch nichts darüber lernt sozusagen, außer dass man eben passiv diese Erfahrung die ganze Zeit macht. Das war, ich bin ja sozusagen auch diese Post-9-11-Generation, also nach dem 11. September groß geworden und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das, was ich persönlich brauche, aber auch viele andere Freundinnen, die ich dann von früher noch kannte oder die ich dann wieder getroffen habe, sind Räume für spezifisch für muslimische Frauen, in denen wir uns eben über Diskriminierungserfahrungen austauschen können, in denen wir aber auch aktiv werden können und aktiv auf unsere eigenen Communities zugehen können und sagen können, hey, lass uns austauschen über Feminismus, über Frauenrechte, über Transgender-Identitäten und so weiter. Also verschiedene feministische Themen, die für uns jetzt hier relevant sind. Und habe dann ziemlich schnell angefangen, so Netzwerke auch mit zu gründen. Darunter war Yantaro, das war ein Kollektiv, das wir bundesweit hatten, wo wir so Wohnzimmerkonferenzen gemacht haben in verschiedenen Städten, uns in Airbnb geholt haben und uns dann dort getroffen haben und um über, was weiß ich, die eine war irgendwie Spezialistin in Cartoons und Comics und die andere hat einen Vortrag gehalten über islamische Poesie oder arabische Poesie, also einfach Empowerment, also geschützte Räume, die wir zusammen kreiert haben. Und am Ende ist es jetzt über die Jahre, was davon sozusagen, wo ich jetzt noch aktiv bin, ist eben die Berlin Muslim Feminists. Das ist eine Gruppe von muslimischen Feministinnen, inklusive Lana, die eben Religionswissenschaftlerin ist und noch anderen Frauen, die entweder ja, meistens wissenschaftlich unterwegs sind, manche aber auch aktivistisch. In verschiedenen NGOs, eine zum Beispiel, die bei Insan arbeitet, das ist eine NGO in Berlin, die aus der muslimischen Community heraus sich gegen Diskriminierung einsetzt oder auch aus der schwarzen Community heraus eine Person. Genau, und ja, das ist sozusagen auch noch zum Hintergrund oder dem Aktivismus, den ich jetzt mache. Genau, warum bezeichnen wir uns als islamische Feministinnen oder warum ist uns dieser Bezug zur Religion und zur religiösen Identität eben auch immer noch wichtig? Also es ist so, dass sozusagen, wenn man darüber nachdenkt, wo dieser Begriff zum ersten Mal gefallen ist oder wie der zustande gekommen ist, kann man sich eben verschiedene Wissenschaftlerinnen und Historikerinnen, islamischen, darunter Islamwissenschaftlerinnen, Theologinnen finden, die in ungefähr den 90er Jahren diesen normativen Diskurs der muslimischen Männer, die gesagt haben, ja, muslimische Frauen, und also im Islam sind die Rollen ausgewogen und komplementär. Muslimische Männer sind halt eben für bestimmte Dinge zuständig, muslimische Frauen eben für Familie etc. Und diese Theologinnen und Wissenschaftlerinnen haben in den 90ern eben angefangen, das kritisch zu beleuchten und haben sich auch historisch zum Beispiel damit auseinandergesetzt, was der Status der Frau in mehrheitlich muslimischen Gesellschaften ist oder wie der historisch einzubetten ist. Darunter ist zum Beispiel Leila Ahmed, die das Buch Women and Gender in Islam geschrieben hat und sich also ist eine Historikerin, die hat sich angeguckt, ja, wie hat sich der Status von Frauen überhaupt in der ganzen Region, vor allem sie konzentriert sich auf den Nahen Osten, etabliert. Sie geht zurück in die Antike, guckt sich an, wie Frauen in der vorislamischen Zeit sozusagen als auch ja, fruchtbare Göttinnen und so weiter angebetet wurden und wie sich dann der Diskurs geändert hat, wie sich der Diskurs dann im Kolonialismus geändert hat und wie der Status der Frau heutzutage ist. Also hat das so ein bisschen historisiert oder eben in historischen Kontext gesetzt. Und dann gibt es eben noch andere Feministinnen wie Fatima Menissi in Marokko, die jetzt mittlerweile nach Südafrika gegangen ist, Asma Ballas, Amina Wadud und dann eben auch ein paar iranische Feministinnen, wie zum Beispiel Afsana Nashbabadi, Sibamir Husseini oder Valentine Mouradam. Genau, oder eben auch nicht-muslimische oder westliche Feministinnen, die sich mit diesem Thema islamischer Feminismus und auch in der Theorie stark auseinandergesetzt haben. Das sind dann zum Beispiel Leute wie Margot Badran. Zu den wichtigen islamischen Feministinnen gehören eben auch diese iranischen Feministinnen wie Afsana Najmabadi und Sibamir Husseini. Und Afsana Najmabadi hat 1994 schon den islamischen Feminismus als eine Reform Movement that opens up a dialogue between religious and secular feminists, also als eine Reformbewegung, die es möglich macht, einen Dialog eröffnet zwischen religiösen und säkularen Feministinnen bezeichnet. Es gab eben damals Frauenmagazine nach der Islamischen Revolution im Iran, wie Zanan oder Fasane, sind diese Frauenmagazine, die sich dafür eingesetzt haben, dass es geschlechtergerecht ist, also sozusagen auch innerhalb eines islamischen Staates oder Regierung auch Geschlechtergerechtigkeit geben sollte und das Recht von Frauen, islamisches Recht selbst interpretieren zu dürfen. Also dafür haben die gekämpft. Manche von denen wollten eben als feministisch gelabelt werden, andere wiederum haben das abgelehnt und wollten sozusagen nicht, also ihr eigenes Bewusstsein, Gender, also sozusagen Frauenbewusstsein oder Gerechtigkeitsbewusstsein, was Frauenrechte angeht, nicht als feministisch abstempeln, um das sozusagen nicht in so einen westlichen Diskurs einzuordnen, sondern eben als, also zum Beispiel Najmabadi spricht auch von so einem Bewusstsein, das es schon lange im Iran oder in Persien schon lange gegeben hat. Und genau, also manche haben das Label für sich angenommen, andere wiederum nicht. Der Grund auch, warum manche, ich meine, das machen auch manche antirassistische Feministinnen, die sich dann lieber Womanisten nennen, also in der schwarzen Bewegung zum Beispiel, um eben dieser Idee entgegenzuwirken, dass der Feminismus nicht irgendwie im Widerspruch steht zu dem, wie man agiert oder wie man für Frauenrechte kämpft und dass sich das nicht gegenseitig ausschließt oder in so einer Art Polarität mündet. Und das, um nicht zu suggerieren, dass Islam und Säkularismus und Demokratie und Feminismus nichts miteinander zu tun haben könnten, sozusagen. Genau. Ja, Sibamir Husseini zum Beispiel hat sich dann viel mit der iranischen Frauenbewegung auseinandergesetzt, mit den Reformen ums Scheidungsrecht, auch Themen wie zum Beispiel die Bezahlung von häuslicher Arbeit, von Sorgearbeit, war ein großes Thema, Kleidungsvorschriften natürlich, also gerade in Bezug auf den Iran. Und diese beiden Frauen waren eher vorsichtig mit diesem Label islamischer Feminismus, wie ich ja schon gesagt habe. Und andere westliche Feministinnen haben eher dazu geneigt, schnell das sozusagen in diese Box zu packen. Das waren dann Leute wie Miriam Cook oder Margot Badran. Miriam Cook sagt eben, definiert das dann sozusagen schon und sagt, islamischer Feminismus ist ein direkter Zugang zum Koran und zu den Hadithen. Und sie sagt zwar, dass der islamische Feminismus vielfältig ist, aber trotzdem keine homogene Identität hat, sondern aus ständigen, kontextbasierten, strategischen Neupositionierungen besteht und sich gleichzeitig auch in verschiedenen ideologischen Ansätzen wiederfinden kann und somit eben Widersprüche überwinden kann. Also vielleicht ein Beispiel dafür ist, dass man sich, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht hätte vorstellen können, dass Homosexualität und Islam zum Beispiel zusammengehen und aus meiner Erfahrung selbst sozusagen religiös groß geworden zu sein oder geprägt zu sein, war das erstmal so ein irgendwie offensichtlicher Widerspruch, weil niemand irgendwie darüber geredet hat, was auch die Geschichte von Homosexualität im Islam ist. Ich glaube, es gab dazu auch schon einen Vortrag in dieser Reihe. Und das manchmal so wirkt, als ob das wirklich so verschiedene Ideologien da irgendwie aufeinander clashen. Aber in diesem Framework von der Vielfältigkeit von islamischen Feminismen und dieser multiplen Kritik, wie Miriam Cook das nennt, kann man eben auch verschiedenste, gibt es so eine Art Möglichkeit, verschiedene Widersprüche zu überwinden und auch wenn es sich widersprüchlich oder ambivalent anfühlt, dass es eben auch ein Teil des islamischen Feminismus sein kann, dass es sehr vielfältig ist. Genau, ich habe euch nur eine Definition von Margot Badran mitgebracht, weil sie das sozusagen so ein bisschen schön zusammenfasst und aus dieser Verwirrung der Vielfältigkeit sozusagen ein bisschen Ordnung da reinbringt und das so definiert. Der islamische Feminismus ist ein feministischer Diskurs und eine Praxis, die sich innerhalb eines islamischen Rahmens artikuliert. Er bezieht sein Selbstverständnis und Mandat aus dem Koran und fordert Rechte und Gerechtigkeit für Frauen und für Männer in der Ganzheit ihrer Existenz. Genau, und das resoniert sozusagen mit den Grundzügen oder Punkten in den Theorien von islamischen Feministinnen oder diejenigen, die unter dieses Label fallen. Also Lana macht das so, dass sie in ihrer Einführung das unterteilt in glaubensbasierte islamischen Feminismus und eher so strategisch orientierten Feminismus oder dekonstruierenden Feminismus auf der anderen Seite. Und dieser glaubensbasierte Feminismus ist eben einer, der sich sozusagen an der Ganzheit der koranischen Lehre und an den Textressourcen, dem Koran und den Hadithen, also den Überlieferungen darüber, was der Prophet gesagt hat, also seinen Sayings orientiert. Und genau diese Prinzipien, auf die sich eben auch ganz stark queere Musliminnen beziehen, wie zum Beispiel Gerechtigkeit an sich als Prinzip, Gerechtigkeit in der Gesellschaft, werden halt in diesen glaubensbasierten Positionen sehr stark vertreten. Amina Wadud zum Beispiel, eine der bekanntesten islamischen Feministen und muslimischen Feministinnen, die das Label für sich auch lange Zeit abgelehnt hat. Ich glaube, jetzt ist sie so ein bisschen flexibler geworden. Aber sie positioniert sich eher so als profeministisch. Sie möchte eben zuerst von ihrer Position als Theologin und als Verfechterin des glaubensbasierten Ansatzes darauf pochen, dass eben Prinzipien wie Gerechtigkeit und die Gleichheit von Mann und Frau, die Harmonie, mit der Gott die Welt geschaffen hat oder die Gesellschaft geschaffen hat, dass das sozusagen im Islam verankert ist und daraus folgt, dass auch Frauen und Männer gleichberechtigt sind, dass Frauen, Heterosexuelle und Homosexuelle gleichberechtigt sind. Also sie führt es zurück auf dieses Paradigma des Tawhid, heißt es aber arabisch, also des Glaubens an die Einheit, also an die Einheit Gottes, dass es sozusagen wie so ein Prinzip innerhalb der Gesellschaft und der Welt wirkt, dass alles auf die Gerechtigkeit Gottes zurückführt und eben auf diese Gleichheit unter den Menschen. Genau. Und was eben auch besonders ist am islamischen Feminismus oder an islamisch-feministischen Ansätzen ist, dass es nicht nur darum geht, dass Frauen Gleichberechtigung erfahren, sondern dass Männer eben auch mit einbezogen werden in diese Vision einer gleichberechtigten Gesellschaft und auch ihre aktive Rolle in diesem Ansatz mit haben können und dürfen. Und ich finde das gerade in Bezug auf junge muslimische Männer, sagen wir jetzt mal, in dieser Gesellschaft auch sehr vorteilhaften Rahmen, um die sozusagen auch mit an Bord zu holen und innerhalb dieses islamischen Rahmens oder Paradigmas allen eine aktive Rolle zuweisen zu können, darin Gerechtigkeit in der Gesellschaft herzustellen. Vielleicht ein paar Beispiele aus dem Koran zu nennen, weil das ja auch oft das Pflaster ist. Genau, das ist das Buch. Ich werde gleich ein paar Stellen daraus vorlesen. Das ist klein, süß und pink. Genau, ein praktisches Beispiel quasi nochmal zeigen, wie Amina Wadud in ihrem Gender-Jihad sozusagen den Koran oder wie Feministinnen den Koran neu interpretieren und dadurch zu anderen Ergebnissen kommen, wie die traditionelle männliche Lesart. Es gibt da zum Beispiel diesen berühmten Vers in Sure 4, Vers 1, der normalerweise so übersetzt wird, wie ihr unten lesen könnt. Also Mohsin Khan ist die Tradition, also so eine englischsprachige Übersetzung. Ich lese es mal kurz vor. Wo der Vers übersetzt wird als O mankind, be dutiful to your Lord, who created you from a single person, Adam, and from him, Adam, he created his wife, Hawa, Eve, and from them both, he created many men and women. Genau, also das ist sozusagen eine englische Übersetzung des arabischen Originals, das mit Worten wie Adam und Eva, also eigentlich aus der christlichen, nicht Mythologie, aber eben aus der Bibel eigentlich, diese Figuren von die Frau wurde kreiert aus der Rippe des Mannes und das sind dann eben Adam und Eva, diese Figuren sich nimmt und dann in die englische Übersetzung einpflanzt. Was aber im arabischen Original eigentlich gesagt wird, ist, die Worte Adam und Eva tauchen gar nicht auf, sondern was eigentlich, was die Worte im arabischen Original sind Zawj, das seht ihr weiter oben in der englischen Übersetzung, Nafs und Zawj, genau. Und Nafs bedeutet auch, was er mit Adam übersetzt hat, das ist irgendwie so absurd. Ja. Nafs bedeutet eigentlich, also auch, ich habe ja auch Arabisch studiert, also es heißt Ego oder Seele oder also das Individuum, die Person. Zawj ist der Partner, das Gegenüber, der andere Teil sozusagen. Und in der deutschen Übersetzung ist es ein bisschen glücklicher also geworden. Ich lese erstmal die Übersetzung von Amina Wadud vor. Sie sagt, O mankind, fear you, Lord, who created you from one soul, nafs also, aus dem arabischen Original, and created from it its mate, Zawj, and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah, for whom you ask one another, and of whom indeed Allah is ever over you an observer. Genau, in der deutschen Übersetzung ist es ein bisschen glücklicher gelungen, da ist es nicht ganz so von dieser patriarchalen Lesart infiziert. Da heißt es, ihr Menschen fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen geschaffen hat und aus ihm das ihm entsprechende andere Wesen, und der aus ihnen beiden viele Männer und Frauen hat hervorgehen und sich über die Erde ausbreiten lassen. Fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander zu bitten pflegt, und die Blutsverwandtschaft, Allah passt auf euch auf. Genau, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie muslimische Feministinnen durch so eine linguistische Analyse zurück zum originalen arabischen Text gehen und sich genau angucken, was steht da eigentlich und was haben jetzt Männer dazu geschrieben, so, ne? Also als Vergleich, und das kann man, diese linguistische Herangehensweise kann man unendlich wiederholen, auch gerade bei den Überlieferungen des Propheten, den sogenannten Hadithen, gibt es halt wahnsinnig viele schwache Hadithe, die dann irgendwie sagen, in der Hölle sind mehr Frauen als Männer, weil die so viel lästern oder so, ne? Also so Stories sozusagen, die tradiert wurden, die aber eigentlich eine sehr schwache Traditionskette haben und die dann aber von irgendwelchen Imamen oder Sheikhs oder Juristen dann herangezogen werden, um zu sagen, so ja, das ist so und das ist in Stein gemeißelt. Und was muslimische Feministinnen eben in diese glaubensbasierten Positionen machen, ist, dass sie zurückgehen auf die Texte, ganz genau hingucken, um dann nochmal mit einer anderen Form der Interpretation da herauszukommen. Ich rede schon ganz schön viel. Genau, ein anderes, das ist ein Beispiel, das Amina Wadud auch heransieht, um zu sagen, so, hey, die Überlieferung ist für Männer und Frauen gleichberechtigt, sonst würde Gott nicht ständig die weiblichen und die männlichen Counterparts sozusagen ansprechen. Also in diesem Vers zum Beispiel, so 33, Vers 35, wahrlich die muslimischen Männer und die muslimischen Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die gehorsamen Männer und die gehorsamen Frauen, wahrhaftigen Männer, wahrhaftigen Frauen, geduldige Männer, geduldige Frauen, demütige Männer, demütige Frauen, die Almosen gegeben, also wie ihr seht und so weiter, das war genau. Ihre Koschet fahren, die Gottes oft gedenken. Allah hat ihnen allen Vergebung und großen Lohn bereitet. Genau, das wird halt auch als Beispiel herangezogen, wie islamische Feministinnen sagen, hey, guck mal, die Botschaft richtet sich an alle, da ist nicht einer über den anderen gestellt. Ja, einer meiner Lieblingsverse ist eben auch, also nutzt eben auch diese linguistische Interpretation. Ein Islamwissenschaftler und selbst homosexueller Muslim, Scott Siraj Kugel al-Haq, hat diese Interpretation geprägt, wo er sagt, wo es im Arabischen in dieser Sure 30, Vers 22 heißt, und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung von Himmel und Erde und die Verschiedenartigkeit eurer Sprachen und Farben. Daran liegen Zeichen für die Wissenden. Also dieses Wort Farben auf Arabisch ist Laun oder Alwan im Plural. Und das bedeutet eben zum Beispiel auch Facetten, also verschiedene Sprachen und Facetten in eurer Existenz, in eurem Dasein. Und ja, also wieder durch so einen islamisch-feministischen Ansatz kann man dann sagen, dass, und das wird unter queeren und feministischen Muslimen so interpretiert, dass Gott uns in Diversität geschaffen hat und dazu gehört eben auch zum Beispiel Diversität in sexueller Orientierung. So, genau, das, was ich gerade gesehen habe, war ein Buch zu islamischem Feminismus in Deutschland von Markus Gamper. Da werde ich jetzt nicht so stark drauf eingehen. Das war auch einer der ersten Studien, die durchgeführt wurden, wo er sich eben anguckt, gibt es Selbstartikulationen von muslimischen Frauen innerhalb von islamischen Verbänden, auch also traditionellen islamischen Verbänden, hat sich die Nummern der Frauenvereine etc. Angeschaut, hat sich angeschaut, was die, also die Anzahl, hat sich angeschaut, was für Diskurse sie fahren, woher auch das Interesse für feministische Selbstvertretung kommen innerhalb von muslimischen Communities, hat dort auch eben gesehen, dass viele Konvertiten und Konvertitinnen dabei sind und dass sich so auch islamischer Feminismus in Deutschland etabliert. Genau. Vielleicht komme ich jetzt an dieser Stelle einfach zu den Interviews, die wir geführt haben in diesem Buchprojekt des islamischen Feminismen, wo man so ein bisschen auch ein, Stimmen hört auch von muslimischen Feministinnen aus Deutschland, darunter mit Mahal Zamor, einer Rechtswissenschaftlerin, die an der HU unterrichtet hat, jetzt ist sie, glaube ich, irgendwo in Göttingen, also auch ein bisschen älter, also die ist auch Teil der Gruppe BMF, und dann Fatima Mumuni zum Beispiel, die eine recht bekannte auch Poetry Slammerin ist, die hat jetzt vor kurzem erst den deutschen Poetry Slam Meisterschaft gewonnen und die eben rappt, slammt und ja, auch in der gleichen muslimischen Community groß geworden ist, wie ich auch. Dann haben wir noch eine Gruppe von queeren Muslimen, Muslimen in Deutschland interviewt, die sich in verschiedenen Workshops organisiert haben, bei der Kirche-Wissen-Beratung Berlin und im Kontext von GLAD, Gelsenkirchen aus der Türkei, ist eine andere NGO. Und dann gibt es natürlich viele andere muslimische, feministische Initiativen, Vereine. Für den Muslim Feminist ist eben eins davon. Auch Rehan Shahin zum Beispiel, Lady Betray, auch als Lady Betray bekannt. Die Wissenschaftlerin ist auch, die hat jetzt ein neues Buch herausgegeben, das heißt Yalla Feminismus. Die hat auch schon einige Konferenzen zum islamischen Feminismus gemacht. Die Internetbloggerin und Aktivistin Kübra Gümüşay zum Beispiel. Ja, da gibt es auch verschiedene neue Artikulationen von schwarzen muslimischen Feministinnen. Aliya Ba Traoré, Fouad Abdullah, Esma Hanouaya sind so ein paar Namen, genau, oder eben auch Leute, die Queerness, Islam und Aktivismus gegen Fettphobia zum Beispiel zusammenbringen, wie Hengame, ja, Ruby Fadach. Ja, und diese Personen haben sich zu verschiedenen, also die ersten drei, die ich genannt habe, Nahatsam und Fatima Mumuni und die Gruppe von queeren Musliminnen, haben sich zu verschiedenen Themen geäußert und ich habe euch einfach ein paar Zitate mitgebracht, die ich euch gerne vorlesen möchte, um euch einfach einen Eindruck zu geben, was es bedeutet, muslimisch und feministisch zu sein und hier zu leben. Zum Thema Freiheit. Freiheit ist etwas sehr Wichtiges in dem Sinne, dass ich eine Art innere Freiheit suche mit mir selbst. Also nicht, was ich tun kann, sondern wie ich mich selber innerlich fühle. Und das hat auch mit der Frage von vorher zu tun, auch sich frei fühlen, mehr sicher fühlen mit dem, was ich bin und wie ich mich fühle. Was ist die Komplexität meiner Identitäten, sodass ich existieren darf? Eine andere Person sagt, Freiheit? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, Freiheit ist etwas sehr Eingegrenztes, weil wir so sehr von außen bestimmt werden, weil so viele Machthierarchien bestehen. Das ist etwas sehr Kostbares und Wertvolles, etwas, das man zwischen zwei Handflächen trägt. Ich glaube, meine Sicht auf die Freiheit ist sehr, sehr pessimistisch. Ich sehe oder fühle mich wie ein in keiner Weise frei, weil ich das Gefühl habe, egal in welche Richtung ich mich drehe, ist da eine Mauer. Eine andere Person sagt, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass man das gar nicht so global beantworten kann. Weil hier Unfreiheit etwas anderes bedeutet als woanders. Wenn ich mich hier unfrei fühle, dann ist das ja was anderes, als ich woanders beispielsweise in Palästina unfrei zu fühlen. Ja, aber was ist Freiheit? Schwierige Frage. Also ich fühle mich relativ frei, glaube ich, was auch mit meinem Schreiben zu tun hat. dass ich das machen darf und dass ich die Chance habe, dass das so ein großer Teil sein darf in meinem Leben, dass ich das auch so ernst nehmen kann. Und das ist natürlich auch ein egoistischer Begriff von Freiheit, nur auf mich zugeschnitten. Freiheit ist eine Grundvoraussetzung für das Handeln, aber gleichzeitig ist Freiheit schon sehr viel verlangt. In vielen Dingen empfinde ich mich gar nicht als frei. Tatsächlich ist für mich Unfreiheit der wichtigere Begriff, weil er mich mehr beschäftigt. Unfreiheit setzt kreative Energien frei, wohl weil ich aus dem Begriff mehr Handlungsaufforderungen ziehen kann. Dann vielleicht noch zu Selbstbestimmung. Eigentlich, was es wortwörtlich heißt, also dass ich selbst bestimmen kann, dass ich mich dazu entscheiden kann, das zu machen, was ich machen möchte, ohne dabei in Sachen Gender und Religion und Race oder Rassismus irgendwie beeinflusst zu werden. Ganz banal. Dass ich zum Beispiel rappen kann, obwohl ich eine Frau bin. Also ich habe früher auch Fußball gespielt, dass ich das auch machen kann als muslimische Frau. Aber was ich da meine, ist natürlich auch, dass du nicht nur darüber rappst, dass du eine Frau bist, sondern dass du einfach Rapperin sein darfst. Also es gibt ja zum Beispiel diese ganzen Female MCs, die sich dann immer ausziehen müssen, die eigentlich nur akzeptiert sind, weil sie als eine Art Sexsymbol rappen. Aber dass es auch möglich sein muss, einfach zu rappen, einfach dasselbe zu machen, ohne dauernd betonen zu müssen, dass man da was Besonderes ist, weil man eine Frau ist. Eine Person sagt, was ist Selbstbestimmung, ist die Frage. Sowohl individuelle als auch kollektive Selbstbestimmung ist mir wichtig. Vielleicht ist die kollektive sogar ein bisschen wichtiger, weil ich wahrscheinlich individuelle Selbstbestimmung weitestgehend habe. Ich konnte meinen Weg, meinen individuellen Weg, nahezu selbstbestimmt wählen. Aber nicht meinen Kollektiven. Also als Teil von ganz vielen Kollektiven fühle ich mich sehr zurückgeworfen, sehr unfrei, sehr unselbstbestimmt. Ich bin nicht selbstbestimmt als Muslimin, ich bin nicht selbstbestimmt als Palästinenserin in Deutschland, ich bin nicht selbstbestimmt als Woman of Color. Da habe ich häufig das Gefühl der Schwäche, Also ich glaube, wichtig ist sowas wie multi-identitär und alle Identitäten sind wichtig. Alle sind stark und wichtig und müssen Motor sein. Und dass man alle diese Motoren anerkennt in ihrer Gemeinsamkeit. Man kann nicht mehr Muslimin sein, ohne auch globaler Mensch, der sich dafür interessiert, was in Guantanamo passiert oder in Kabul passiert oder in Berlin oder Köln passiert. Und alle gleichermaßen auch wichtig zu nehmen. Ich möchte nicht nur für innenpolitische und nicht nur für außenpolitische Fragen wahrgenommen, ernst genommen werden, sondern es geht für mich zusammen, weil man wahrscheinlich als Muslimin auch früh lernt, dass es eine transnationale Solidarität gibt. Ich belasse das erstmal dabei. Noch einige andere. Das ist ein Treffen, das wir hatten mit eben Amina Wadud, dieser afroamerikanischen Aktivistin und also Theologin, die eben auch diese globale Organisation in Malaysia mit begründet hat. Sisters in Islam heißt, wo jetzt auch die Sisters in Islam und Musawa, die sehr viele Ressourcen bereitstellen, auch zu Menschenrechtsarbeit mit Frauen oder für Frauen in muslimischen Mehrheitskontexten und auch als für Frauen in Communities in nicht-muslimischen Gesellschaften, wie man eben mit Themen wie Familienrecht, Erbrecht und so weiter auch feministisch oder muslimisch-feministisch argumentieren kann. Es gibt da auch Erfolge von diesen Gruppen, egal ob jetzt in Indonesien, Malaysia oder in Marokko zum Beispiel oder jetzt vor kurzem in Tunesien, wo muslimischen Frauen erlaubt, also offiziell legal erlaubt wurde, auch nicht muslimische Männer zu heiraten, beispielsweise. Und genau, das sind sozusagen die globalen Connections. Wir hatten Sadia Sheikh zu Besuch, die eine muslimische Feministin aus Südafrika ist, ein Buch, schönes Buch geschrieben hat zu Geschlecht und Sexualität und Sufismus, also sich den alten Sufi-Philosophen Ibn Arabi anguckt und wie er schon im 12. Jahrhundert Genderrollen von Frauen innerhalb von religiösen Kontexten eigentlich schon sehr progressiv gesehen hat und auch damals schon gesagt hat, dass Frauen und Männer die gleiche Spiritualität besitzen. Treffen mit ihr, dann hatten wir einen Talk mit, das ist eben auch das Schöne an dieser globalen Vernetzung ist, dass es so viele Feministinnen gibt, die sich in verschiedensten Kontexten global mit auch aktuellen Themen, wie zum Beispiel der Rolle von Frauen in islamistischen Bewegungen angucken. Das ist eine Person, die in Frankreich aktiv ist und die eine Filmreihe gemacht hat zu Women Sense Tour in Muslim Countries, Salah Zouaf, die eben auch so einen intersektionalen Ansatz vertritt, die sich in Frankreich dafür einsetzt, dass muslimische Frauen und Feministinnen eben ihre eigenen Räume haben, die wir auch, also das sind alles Frauen, die wir zu Besuch hatten oder mit denen wir uns vernetzen. Genau, das sind einige unserer Aktivitäten gewesen, zum Beispiel ein Treffen zu Glauben und Bescheidenheit, was wir hier bei der Initiative von Romnia, also bei deren Archiv, gehabt hatten, wo wir verschiedene Allies und Verbündete eingeladen haben, uns kennenzulernen und über Ökologie und Bescheidenheit sozusagen, also auch im Sinne von Umweltschutz gesprochen haben, eine Bäuerin aus der Gegend von Umgebung von Berlin eingeladen. Das war jetzt so ein Event im Ramadan. Genau, und andere so verschiedene politische Events, wo wir zusammenkommen und aus einer intersektionalen Perspektive über unseren Aktivismus und Feminismus in der Einwanderungsgesellschaft sprechen. Genau. Ja, das sind viele globale Organisationen, die, wie ich schon erwähnt hatte, in Malaysia zum Beispiel, sich also für Frauenrechte und für Feminismus in muslimischen Gesellschaften einsetzen. Manche sind mehr säkular orientiert, manche sind mehr religiös orientiert, aber es gibt eben diese Möglichkeit, über diese Diskurse und über diesen Rahmen irgendwie zusammenzukommen, auch mit Leuten, die in Südafrika zum Beispiel die erste queer-inklusive Moschee begründet haben, in The Circle, oder auch Leute, die unter sehr schwierigen Bedingungen ihren Aktivismus an religiösen, also von Religionen geprägten Regierungen irgendwie da durchhalten müssen, wie zum Beispiel die aus der Türkei oder auch in anderen Ländern wie Pakistan oder Libanon, bis hin zu verschiedenen so westlichen Gruppen. Ja, das waren jetzt so, das ist ein jährlich stattfindender Kongress von muslimischen Feministinnen in Südafrika. Eben bei diesen, bei Inner Circle, bei diesen, in dieser Moschee-Gemeinde, die von einem schwulen Imam vor 20 Jahren in Südafrika gegründet wurde, wo sich eben diese verschiedenen Organisationen auch treffen. Und ja, was ich auch als sehr, also ich durfte zweimal dabei sein, was ich als sehr inspirierend wahrgenommen habe, weil wir dort eben dieses inklusive Gebet schon gemacht haben und uns über so viele Grenzen hinweg miteinander solidarisiert haben und man einfach sieht, wie es eben doch sowas wie eine Art Hoffnungsträger gibt in dieser wahnsinnigen Zeit, in der bestimmte Gruppen eben, oder verschiedenste Gruppen, also verschiedene religiöse Fundamentalismen global und eben auch Nationalismen so stark werden und dass es möglich ist, da so eine Gegenbewegung zu schaffen. Ja. Genau, das nur zu den Herausforderungen eben, um zum Schluss zu kommen. Was natürlich, wie ich das jetzt schon erwähnt hatte, herausfordernd ist, dass man sich in beiden Camps sozusagen ständig verteidigen muss oder ständig irgendwie seine Existenz legitimieren muss, zum einen als Muslime oder Musliminnen in einer mehrheitlich nicht-muslimischen Gesellschaft, also wenn wir jetzt über Muslime in Deutschland sprechen, und eben als Feministinnen innerhalb von muslimischen, konservativ geprägten muslimischen Communities, weil es natürlich schon, also es bedarf, wie jeder feministische Kampf, bedarf es eines ständigen Dialogs. Man muss immer wieder auf Communities zugehen und Verbündete, die Plattformen auch erlauben für Diskussionen über Feminismus. Wir hatten das zum Beispiel beim Münchner Forum Islam oder jetzt auch vor kurzem bei Insan, wo wir ein intersektionales Bündnis sozusagen ja, da miteinander in Diskussionen gekommen sind, auch über Queerness gesprochen haben, auch über Trans-Personen in muslimischen Communities und so. Also durch diese jahrelange, nachhaltige, stetige Arbeit, Verbündete zu finden und über Themen ins Gespräch zu kommen, kommt man halt Stück für Stück, auch wenn es ins Kleine, also Tropfen auf dem heißen Stein sind, aber kommt man weiter. Und natürlich muss man auch bedenken, also ich habe jetzt lange in dieser Migrantinnen-Szene sozusagen gearbeitet, also auch Migranten-Selbstorganisationen, und es gibt viele Projektgelder und so, aber es gibt nicht so viele strukturelle Förderungen für eigentlich Infrastrukturen in der Einwanderungsgesellschaft. Das heißt, auch als muslimische Feministin zum Beispiel ist es schwierig für uns irgendwo hinzuwenden. Ich bin wenigstens noch in so sunnitisch-großen Gemeinden groß geworden. Das heißt, ich kenne ein paar Leute, die irgendwie dann Räumlichkeiten oder die da eine Offenheit dafür haben oder so. Aber wenn man zum Beispiel aus einer schiitischen Minderheit kommt oder anderen kleineren Gruppen in Deutschland, dann wird es schon schwieriger, da auf Menschen zugehen zu können und die eigene Vielfalt sozusagen auch sichtbar zu machen und Ressourcen zu haben dafür, also Räumlichkeiten, überhaupt irgendwie Zugang zu dazu zu haben, große Konferenzen zu machen, etc. etc. Also wir sind da, wir machen das alles aus eigenen Mitteln und das ist sozusagen dieses auch sehr, kann auch sehr Training sein, einfach so, also ein Auslaugen über die Zeit, diese Strukturen oder diese Räume auch zu schaffen, aus eigenen Mitteln heraus. Vor allem muss man bedenken, dass eben viele von uns auch aus Einwandererfamilien kommen, die entweder Arbeiterschicht sind oder also einfach nicht unbedingt so leicht in die Mittelklasse aufsteigen können, oder das auch aufgrund von Diskriminierung, wie zum Beispiel beim Neutralitätsgesetz in Berlin. Ich kann das selber noch aus der Zeit, aus der ich Kopftuch getragen habe. Da haben sich viele von meinen Freundinnen dafür entschieden, lieber Kindergärtnerinnen oder Pädagogin zu werden, anstatt das Lehramt fertig zu machen oder weiterzumachen, weil sie einfach nicht die Chance haben, weil sie wissen, dass sie dann nicht damit studieren können. Und als ich angefangen habe, mit geflüchteten Frauen zum Beispiel zu arbeiten, da gab es viele, die aus dem Libanon, aus Syrien, aus verschiedenen Kontexten kamen und gesagt haben, hey, wir haben vorher in Institutionen gearbeitet, wir haben als Lehrerin gearbeitet, wir haben dies und das gemacht, aber hier haben wir nicht die Möglichkeit, so, ne, aufgrund der Diskriminierung gegen ihr Kopftuch. Also dieser doppelte Kampf ist irgendwie immer da. Das andere ist auch, den Begriff des islamischen Feminismus sozusagen divers zu halten und das nicht einzuboxen und nicht auch vereinnahmen zu lassen, weder von rechten Regierungen in mehrheitlich muslimischen Ländern noch von irgendwie anderen weißen Institutionen, die gerne mal so, das ist jetzt ein Trend, über den und den Feminismus zu reden oder Intersektionalität. Und da werden lauter Expertinnen eingeladen, die aber nicht aus den Communities kommen zum Beispiel oder so. Also das sind so zwei Herausforderungen auch, dass es vereinnahmt wird. Und dann, was ich bin ja auch Vorstand in einem intersektionellen Frauen- und Gesundheitsmädchen- und Gesundheitszentrum voller e.V., Nora ist auch von dort. Und wir arbeiten eben zusammen, um Räume zu kreieren, in denen wir Empowerment-Arbeit machen können mit Frauen of Color oder auch Frauen, die mit muslimischen Mädchen und Frauen arbeiten, und dort auch diese verschiedenen Ansätze zu diskutieren, weiterzugeben und so weiter. Und das ist natürlich auch nochmal ein Challenge, das in die Communities reinzubringen, auch jungen muslimischen Mädchen zu vermitteln, hey, es gibt positive Frauenvorbilder, es gibt viel, was da schon diskutiert wurde, woran wir uns orientieren können, was wir auch als Argumentationsstrategien zum Beispiel benutzen können, wenn uns irgendjemand blöd kommt in der eigenen Familie oder in der eigenen Community. Und das sind eben noch so große Baustellen, würde ich sagen, wo man noch viel mehr dran arbeiten muss. Und
Euch hat diese Folge gefallen? Dann hört doch auch in die anderen Facetten des Islams rein. Alle Infos und mehr Folgen unter www.la-red.eu. Das Projekt Wir Hier wird durch das Programm Demokratie Leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bzw. des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben sowie der Bundeszentrale für politische Bildung dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.